Ja, super. Ja, dann weiß Bescheid. Genau. Nee, hab keine Angst. Genau. Ja, mein Name ist Volker Rahm. Ich bin 39 Jahre alt, ich komme aus Viersen, ich wurde ja eben schon ganz lieb vorgestellt. Und das Thema heute ist halt Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas total Wichtiges, denn Dankbarkeit verändert ja irgendwie alles. Vor ein paar Jahren ist meine Mutter gestorben. Sie hatte Lungenkrebs und ja, wir waren im Krankenhaus und ja, war alles nicht so schön. Und es ist, vielleicht kennt ihr das auch, dass jemand in eurem Leben ist, der aus eurem Leben genommen wird, der ganz viel für euch bedeutet hat, der euch ganz wichtig war. Oder etwas, wo ihr sagt, ja, das war eine ganz harte Zeit, das war ganz schwierig. Und es ging mir so, als meine Mutter gestorben ist. Es ist nun immer die Frage, wie reagiere ich jetzt auf solche Dinge? Sage ich, Gott, warum nimmst du mir meine Mutter weg? Und werde sauer und sage, was ist das? Meine Mutter war auch gar nicht so alt, warum musste sie an Lungenkrebs sterben, warum durfte sie nicht meinen dritten Sohn kennenlernen und all diese Dinge, diese Vorwürfe, die einem schnell in den Kopf kommen. Oder sage ich, Herr, ich danke dir für meine Mutter. Ich danke dir für all das Gute, was sie in meinem Leben hineingesprochen hat, wo sie mich begleitet hat, wo sie mich erzogen hat, wo ich viel, viel von ihr lernen konnte. Danke für das Geschenk, dass meine Mutter in meinem Leben sein durfte, dass ich sie kennen durfte und dass sie mein Leben bereichert hat. Beides ist wahr. Beides ist natürlich, kann ich vertreten und kann sagen, ja, ich bin dankbar für meine Mutter. Und ich kann Gott danken und kann sagen, danke Herr, dass du mir meine Mutter geschenkt hast. Das war eine ganz tolle Mutter und ich würde mich freuen, wenn sie noch da wäre. Ich vermisse sie. Aber jeder Tag, den ich hatte mit ihr, den sie in meinem Leben war, war ein Geschenk. Oder ich kann sagen, Herr, warum hast du sie so schnell weggenommen? Dankbarkeit verändert alles. David Soper, ein christlicher Schriftsteller, hat einmal gesagt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Häftling und einem Mönch. Das ist Nörgeln und Dankbarkeit. Ein Häftling verbringt seine Zeit damit, im Gefängnis zu sitzen und zu sagen, warum bin ich hier, was soll ich hier, das ist alles Mist, ich will hier raus. Ein Mönch, der vielleicht ganz ähnliche Lebensumstände hat, dass er ja eine kleine Zelle hat, so heißt es auch im Kloster und dort nicht so wirklich Besitz hat und so ein kleines Zimmer, der ist erfüllt von Dankbarkeit und sagt, ich möchte hier sein, denn ich möchte Gott ehren und ich habe das gewählt. David Zöpper sagt, dass wenn ein Verbrecher ein Heiliger wird, ein Gefängnis ein Kloster werden kann. Und wenn ein Heiliger aufgibt, dankbar zu sein, kann ein Kloster ein Gefängnis werden. Die Einstellung ist extrem wichtig. Die Umstände sind unterschiedlich. Unsere Sicht auf unser Leben ist extrem wichtig. Aus der Geschichte ist uns überliefert, dass die ersten Christen, die verfolgt wurden, dass sie extrem viel litten. Der römische Kaiser Nero nahm die Christen damals, kreuzigte sie und übergoss sie mit Öl und stellte sie als lebendige Fackeln in seinen Garten. Und sie sangen. Aus den Annalen von Tacitus heißt es, man machte aus ihrer Hinrichtung ein lustiges Fest. Ihren Tierhäute steckend wurden sie entweder von Hunden zerfleischt oder ans Kreuz geschlagen oder angezündet, um nach Eintritt der Dunkelheit als Fackeln zu dienen. Nero hatte seine eigenen Gärten für diese Schauspiele hergegeben und verband es mit einer Zirkusaufführung. Dann gab es aber einen Punkt, wo Kaiser Nero ja das einfach nicht mehr hören konnte. Er sagte, ich mag diese Gesänge nicht, nehmt lieber andere als die Christen. Die Christen brannten als lebendige Fackeln, aber sie sangen. Sie lobten Gott in dieser Situation, was unvorstellbar ist. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Das war einfach ein Wunder. Denn sie waren in einer ganz extremen Situation. Aber ihr Herz war voller Dankbarkeit. Sie sagten, ich kann leiden mit Christus. Ich bin, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, wenn ihr um meinetwillen verfolgt werdet, glückselig seid ihr. Dann nennt man euch glücklich. Und das taten diese Christen. Sie sagten, ich bin glücklich, ich kann für Jesus, ich kann für meinen Herrn leiden. Und das ist natürlich eine ganz krasse Situation. Die Christen waren durch Demut und Dankbarkeit mit Christus verbunden. Und so konnten sie in dieser Situation Unvorstellbares tun. Ich möchte heute mit euch über das vierte Buch Mose sprechen in Kapitel 11. In diesem Text geht es darum, dass die Israeliten, sie hatten gerade das Pessachfest gefeiert. das erste Mal außerhalb von Ägypten. Also sie hatten sich daran erinnert, was Gott alles getan hatte. Die Israeliten waren aus Ägypten herausgeführt worden durch riesige Wunder. Gott hatte ihnen gesagt, ich werde euch in das versprochene Land führen und ich werde bei euch sein. Jetzt war ein Jahr vergangen, sie waren am Berg Horeb, sie hatten das Zelt der Begegnungen gebaut und nun hatten sie das Pessachfest gefeiert. Wir lesen davon in Kapitel 9 und dann geht's, Kapitel 11 geht's los auf die Reise. Doch mit den Israeliten geschah das, was mit uns allen sehr schnell immer passiert, wir vergessen. Wir vergessen, was hinter uns war, was Gutes geschehen ist, wo Gott uns geführt hat, wo riesige Wunder vielleicht geschehen sind, wo wir Gott erlebt haben. Und auf einmal denken wir, oh, heute ist aber schon echt ätzend. Heute ist aber echt schwierig. Also, das ist nicht gut. Und dann heißt es dann im Text, was hatten wir nicht in Ägypten? Fisch, Lauch, Knoblauch und all diese Dinge. Da ist dann, und sie sagten halt, sie sollen, sie beschwerten sich. Aber Gott hatte ihnen einen Auftrag gegeben. Er hatte Mose gesagt, in 3. Mose, redet zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, euer Herr, bin heilig. Das war die Aufgabe der Israeliten. Sie sollten Gott darstellen und sie sollten ein Leben führen, was Gott ausmacht. Gott hatte sie herausgeführt aus Ägypten, aus ganz widrigen Umständen. Und nun nörgelten sie herum. Aber ihr Auftrag war, seid heilig. Das ist der gleiche Auftrag, den auch wir haben. Den finden wir auch im Neuen Testament, im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig im ganzen Wandel. Gott möchte mit uns zusammen sein. Genauso wie er damals mit den Israeliten mitten unter dem Volk gewohnt hat, möchte er mit uns sein. Und er sagt, hey, ihr sollt heilig sein. Ich will mitten unter euch wohnen. Gott ist heilig. Und er sagt, hey, bitte, erkennt das an. Ich möchte in eurer Mitte sein und ich möchte mit euch sein. Ich würde gerne einmal mit euch diesen Text lesen in 4. Mose. Da heißt es dann, wir sind bei der 4. Folie irgendwie. Genau. Die Leute, die sich ihnen angeschlossen hatten, wurden von der Gier gepackt. Und auch die Israeliten begannen wieder zu weinen und sagten, wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe. Diese Leute, die dort erwähnt werden, sind Ägypter. Während den 10 Plagen heißt es vorher im Text, dass sich auch einige Ägypter dem Volk Israel angeschlossen hatten. Sie waren bei dem Volk und sie hatten Gottes große Wunder gesehen und sie sagten, ja, wir wollen diesen Gott anbeten, der dieses Volk jetzt errettet hat. Aber sie fangen an zu sagen, boah, das ist aber langsam hier echt ein bisschen anstrengend. Wir sind jetzt schon ein Jahr lang hier und ich hätte gerne mal was Richtiges zu essen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr unter Leuten seid, ich meine, jetzt während Corona ist das ein bisschen schwieriger, aber wie schnell verbreiten sich schlechte Nachrichten? Wenn jemand anfängt zu nörgeln, sind wir sehr schnell dabei zu sagen, ja, das Wetter, ne, das Wetter ist aber auch echt gerade mies. Ja, das Wetter. Ne, es gibt tausend Sachen, wo wir ganz schnell dabei sind, mitzunörgeln. Und so fingen eben diese Leute an, die mit dem Volk gegangen waren, an zu nörgeln. Und dann heißt es dann in Vers 5, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet, gar nichts ist da, nur auf das Mana sehen unsere Augen. Das Mana aber war wie Koriandersamen und sein Aussehen wie das Aussehen des Bedulamharzes. Das Volk lief umher und sie sammelten es und mahlten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern und sie kochten es in Töpfen und machten sie Brotfladen daraus und sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Und wenn nachts der Tau auf das Lager herabfiel, dann fiel auch das Mana darauf herab. Und als Mose das Volk, alle seine Sippen, jeden am Eingang seines Zeltes weinen hörte und der Zorn des Herrn heftig entbrannte, da war es böse in den Augen des Mose. Die Israeliten und die Leute damals, die sagen, Oh, das war so lecker damals. Wir haben so leckere Sachen damals gegessen. Das war so gut. Sie beschwerten sich. Sie beschwerten sich über das himmlische Mana, über das, was Gott ihnen täglich gab. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von, in Vers 7 heißt es, dass es aussah wie eine Mischung aus Koriandersamen und Bedulam-Harz. So sehen Koriandersamen und Bedulam-Harz aus. Die Leute versuchten, das Mana zu verbessern. In Vers 8 heißt es, sie zermalmten es, sie stießen es in Mörsern, also sie machten Mehl daraus und backten es. Aber was herauskam, war sowas wie Ölkuchen. Sie versuchten das zu benutzen, was Gott ihnen gegeben hatte, und sie versuchten das daraus zu machen, was sie kannten, und sagten, ah, wir müssen das backen, wir müssen was daraus machen, und vielleicht schmeckt das ja so wie damals. Und es schmeckte wie Ölkuchen. Der Originalgeschmack war aber nicht Ölkuchen. Der Originalgeschmack war Honigkuchen. Unbehandelt schmeckte das Ganze nämlich nach Honig. Das lesen wir in 2. Mose 16. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Mann, und das war weiß wie Koriandersamen und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Öl auf dem Brot gemacht habt. Also wenn ihr leckeres Olivenöl habt, dann ist es lecker. Aber habt ihr kein leckeres Olivenöl, dann schmeckt das gar nicht so gut. Honigkuchen hingegen, also ich kenne keinen Honig, der nicht schmeckt. Deshalb, sie versuchten es besser zu machen, aber irgendwie klappte das nicht. Aber was ist eigentlich das Mana? Das Mana. Es wurde in Zusammenhang gebracht mit einem süßen Saft von einem Baum in der Tamariske, der in der Wüste ist, einer Flechtenart. Manche vermuten auch, es ist die Ausscheidung einer Schildlaus. Es ist ein bisschen schwierig herauszufinden. Aber was sicher ist, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus schrieb, dass Mana auch auf der Sinai-Halbkugel noch zu seiner Zeit noch in der Wüste vorkam. Aber es ist natürlich eine Sache zu sagen, okay, jetzt gibt es auch ab und zu mal in der Wüste, oder ein Volk von 2 Millionen Leuten 40 Jahre lang damit zu versorgen. Deshalb, wir wissen nicht genau, was es war. Gott sagt, er schickte es vom Himmel und versorgte damit das Volk. Ob wir das heute noch finden, ich weiß es nicht. Aber was das Wunder daran ist, Gott sagte, ich werde euch versorgen. Ich werde für euch da sein, ich werde euch 40 Jahre, ich werde euch als riesiges Volk durch die Wüste führen und ich werde bei euch sein. Gott versorgte das Volk 40 Jahre lang, jeden einzelnen Tag in der Wüste. Und ich meine, vielleicht findet man mal einen Kaktus mit ein bisschen Wasser in der Wüste und man überlebt so gerade irgendwie. Aber ein ganzes Volk 40 Jahre mit irgendwas zu versorgen in der Wüste ist eine ganz andere Geschichte. Deshalb, was es genau war, ob man es heute noch essen kann, ob man es heute noch irgendwo findet, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall ein Wunder. Dieses Brot vom Himmel war die anhaltende Versorgung Gottes. Täglich hat er an sie gedacht. Täglich war er da und hat gesagt, ich bin bei euch, macht euch keine Sorgen. Ich bin da für euch. Jesus sagte, ich bin das Brot des Himmels. Er hat gesagt, ich bin das wahre Brot des Himmels. In Johannes im 6. Kapitel lesen wir, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Genau wie die Israeliten jeden Tag in der Wüste darauf hoffen mussten und sagen mussten, ich werde darauf vertrauen, dass Gott mich versorgen wird. Hier in der Wüste, mitten im Nichts. Genauso sagt Jesus, hey, eigentlich bin ich das Brot. Ich bin das wahre Brot. Ich möchte dich täglich versorgen. Ich möchte jeden Tag bei dir sein und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei dir und ich versorge dich. Die bitteren Beschwerden der Israeliten über das Mana waren aber ein Problem für Gott. Denn es war eine Zurückweisung Gottes. Es war, ja, so als würden sie ihm ins Gesicht spucken. Er sagte, ich werde euch versorgen, ich bin bei euch. Und sie sagten, hey, ehrlich gesagt, also Mana ist ja toll, ne? Aber kannst du auch ein Steak? Kannst du auch was Leckeres? Ne? Hey, Lauch, Zwiebeln, Fleisch, das wäre mal eine coole Sache. Eine richtig gute Suppe. Eine richtig gute Lauchsuppe. Die hätte ich echt gerne. Sie hatten vergessen, dass Gott sie aus der Sklaverei herausgeholt hatte. Sie hatten vergessen, was in Ägypten alles geschehen war. Sie hatten vergessen, dass die erstgeborenen Kinder in den Nil geworfen wurden und getötet wurden. Sie hatten vergessen, dass sie Gegenstände waren. Ein Sklave ist wie ein Stuhl, wie eine Spülmaschine. Wenn der kaputt geht, ja, ist zwar schade, aber hey, dann besorge ich mir halt was Neues. Sie konnten sich nicht frei bewegen. Sie wurden geschlagen, sie wurden unterdrückt, sie hatten kein einziges Recht. Und was sie vermissen, ist Suppe und Fleisch. Und sagen, oh, das war so toll damals in Ägypten, das war so super. Dass ihre Kinder getötet wurden, kein einziges Wort darüber. Und dann lesen wir weiter in Vers 18. Zum Volk aber sollst du sagen, heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch zu essen haben. Denn ihr habt dem Herrn die Ohren voll geweint und gesagt, wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe, in Ägypten ging es uns gut. Der Herr wird euch Fleisch zu essen geben. Nicht nur einen Tag werdet ihr essen, nicht zwei Tage, nicht fünf Tage, nicht zehn Tage und nicht 20 Tage, sondern monatelang, bis es euch zum Hals heraushängt und ihr euch da verekelt. Denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch ist, missachtet und habt vor ihm geweint und gesagt, warum sind wir aus Ägypten weggezogen? Noch niemals hatte Gott ein Volk so gerettet wie die Israeliten aus Ägypten. Noch niemals war Gott so aufgetreten und hatte gesagt, ich werde mein Volk herausreißen aus dieser Sklaverei, aus dieser krassen Situation. Ich werde sie retten. Und jetzt sagen die Israeliten eigentlich zu Gott, also alles, was du gemacht hast, das war ja ganz nett, ne? Aber ein Steak wäre echt besser. Dass du mitten uns wohnst und dass deine Gegenwart hier ist, die ist zwar ganz toll, aber eine leckere Lauch-Zwiebelsuppe kommt dagegen leider nicht an. Also Gott, eigentlich ist mir das Essen auf meinem Teller wesentlich wichtiger als alles andere auf der Welt. Da kann ja passieren, was will, also ohne Essen ist ja gar nichts. Also wenn ich dich nicht kennen würde und auch immer Sklave wäre, aber dafür ein leckeres Steak auf dem Teller hätte, hey, dann wäre das besser. Das ist das, was die Israeliten Gott entgegenwerfen und wo sie sagen, hey, also deine Gegenwart, das, was du gemacht hast, naja, ist nicht so toll gewesen. Sie spucken ihm ins Gesicht. Sie sagen ihm, hey, pff, du bist mir total egal. Und ihr ganzes Handeln schreit eigentlich, geh doch einfach weg. In 5. Mose heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist die Aufforderung. Das ist die Aufforderung an die Israeliten, das ist die Aufforderung an uns, das ist die Aufforderung, die Gott hat, die er sich wünscht. Hey, nur weil du mal Hunger hast, dann solltest du mich nicht vergessen. Das ist genau das Gleiche, was Paulus den Philippern sagt. Er sagt ihnen, ihr Gott ist ihr Bauch. Und Gott schickt Fleisch. Gott sagt, okay, ihr wollt Fleisch, ich gebe euch Fleisch. Da heißt es dann, und ein Wind ging von dem Herrn aus und trieb Wachteln vom Meer herab und warf sie auf das Lager herab. Eine Tagesreise weit in der einen Richtung, eine Tagesreise weit in die andere Richtung, rings um das Lager und zwei Ellen hoch lagen sie auf dem Erdboden. Und das Volk machte sich auf diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag und sie sammelten die Wachteln ein. Wer wenig sammelte, hatte 10 Homer gesammelt und sie breiteten sie sich zum Dörren aus rings um das Lager her. Das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen. Es war noch nicht zerkaut, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und der Herr schlug das Volk mit einer sehr großen Plage. Und man gab diesem Ort den Namen Kibroth Hattava, weil man dort das Volk begrub, die gierig waren. Was ist passiert? Wie hat Gott das ganze Fleisch für über 2 Millionen Menschen auf einmal dahin gebracht? Und er sagt, hey, ihr werdet nicht einen Tag lang essen, nicht zwei, nicht drei, nicht fünf, nicht 10 Tage, hey, bis es euch zum Hals raushängt. Ich gebe euch das, was ihr wollt und ich gebe euch dahin in euer Verlangen. Und ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Bisher dachte ich immer, die Vögel wären irgendwie über das Gebiet geflogen, wo die Israeliten waren und haben irgendwie einen Herzinfarkt bekommen oder so. Sind alle runtergefallen und 2 Meter hoch lagen dann diese Tiere und die mussten dann so da durch und irgendwie, ja, irgendwie so ein Bild hatte ich im Kopf. Ich habe ein paar Kommentare gelesen und das wird ein bisschen anders beschrieben. Sie sagen, dass der Wind, den Gott schickte, die Vögel dazu trieb, dass sie ja eben so 1 Meter über den Boden flogen. Und die Israeliten fingen halt dann mit Netzen oder schlugen halt dann die Wachteln tot und dann legten sie zum Dörren aus. Das macht ehrlich gesagt, umso länger ich über die ganze Sache nachdenke, auch wesentlich mehr Sinn. Stellt euch das mal vor, ihr sitzt da und sagt, okay Gott, jetzt kommt ein schicken Wind und dann fällt 1 Meter hoch irgendwelche Wachteln auf euch runter. Ich glaube, das ist nicht so lecker. Vor allen Dingen hätten die Israeliten das gar nicht essen dürfen, denn sie durften gar kein Aas essen. In 3. Mose 11 heißt es, und wenn eins von dem Vieh stirbt, das euch zur Nahrung dient, wer sein Aas berührt, wird bis zum Abend unrein sein. Also die hätten das gar nicht essen dürfen, nach Gottes Gesetz her. Und vor allen Dingen, wo hätten sie denn die Tiere hinlegen sollen zum Dörren, wenn dieser Schicht von einem Meter hoher Wachteln 28 Kilometer, also eine Tagesreise in jede Richtung, in dem ganzen Lager gelegen hätte. Aber wie auch immer, die Israeliten hatten nicht lange etwas von ihrem ersehnten Fleisch, denn Gott bestraft die Israeliten und tötete eine große Menge von ihnen, die das Fleisch noch in ihren Zähnen hatten. Und das Tal nannte man Kibrot Hatawat, Gräber der Gier. Man könnte jetzt fragen, okay, was hat denn das jetzt mit uns zu tun? Was hat denn das mit uns zu tun, dass damals die ganzen Vögel darunter kamen und dass die es gegessen haben, dass die gestorben sind? In 1. Korinther heißt es, liebe Brüder, vergesst nicht, was vor langer Zeit unsere Vorfahren in der Wüste erlebt haben. Gott ging ihnen in einer Wolke voran und führte sie sicher durchs Meer. Alle wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Sie aßen alle die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte. Und tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Und doch fand Gott nach all diesen Wundern an den meisten von ihnen kein Gefallen, sondern sodass sie in der Wüste umkamen. Diese Ereignisse sind für uns ein warnendes Beispiel, damit wir nicht wie sie nach ungerechten Dingen streben oder Götzen anbeten, wie einige von ihnen es taten. In der Schrift heißt es dazu, sie setzten sich, um zu essen und zu trinken und feierten ein rauschendes Fest. Auch auf Unzucht dürfen wir uns nicht einlassen, wie einige von ihnen es taten und dadurch an einem einzigen Tag den Tod von 23.000 Menschen verursachten. Auch dürfen wir Christus nicht herausfordern, wie manche von ihnen es taten und dann an Schlangenbissen sterben und Mord nicht, wie einige von ihnen, denn darauf schickte Gott einen Engel des Todes, um sie zu vernichten. All diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeit leben, als Warnung aufgeschrieben. Wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche Weise sündige. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Dieser letzte Satz, dieses, auch wenn ihr vor Herausforderungen gestellt werdet, dass Gott eine Möglichkeit schenken wird, standzuhalten, das ist sein Versprechen, das ist seine Verheißung. Ich habe am Anfang die Predigt begonnen und habe euch erzählt von meiner Mutter. Jeder von uns hat bestimmt Geschichten und Erlebnisse in seinem Leben, wo er echt traurig ist, die wirklich hart sind, wo man sagen muss, hey, das war wirklich ganz, ganz hart für mich. Ich habe euch von den Christen damals in Rom erzählt, die als brennende Fackeln gedient haben, die aber trotzdem ein dankbares Herz hatten. Sie haben sich nicht von ihren Problemen beherrschen lassen, sondern sie waren vollkommen auf Jesus ausgerichtet und haben gesagt, ich will dankbar sein. Ich bin dankbar dafür, dass ich meinen Herrn und Erlöser kenne. Ich bin dankbar für so, so viele Dinge. Und es ist ihm egal, was du mit mir machst, es ist egal, in welcher Situation ich bin. Ich werde trotzdem meinem Herrn und meinem Gott dankbar sein. Ihr Gott war nicht ihr Bauch. Es war nicht so, dass sie auf einmal ein Problem hatten, eine Herausforderung und sie haben gesagt, boah, also heute habe ich Hunger und also eigentlich ist Gott mir gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe was zu essen. Sondern ihr Gott war der lebendige Gott. Ich glaube, momentan ist es einfach, sich zu beklagen. Corona läuft schon ein Jahr. Wir in unserer Gemeinde hatten jetzt vor kurzem einjähriges Jubiläum des Livestreams, was irgendwo ganz schön ist, aber irgendwie auch sehr traurig. Weil wir sind alle darauf angewiesen. Ihr habt das genauso, ihr seht mich auch im Livestream. Viele von euch würden gerne hier sein, ihr seid nicht hier. Es ist echt eine schwierige Zeit. Und die Weltpandemie, wir machen die Nachrichten an und es ist immer wieder negativ. Der Impfstoff und dies und das. Und es gibt viele, viele Dinge, wo man sagen könnte, oh Mann, das ist echt mies. Oder vielleicht ist jemand krank. Vielleicht ist jemand von euch gestorben, ich weiß es nicht. Vielleicht ist jemand in eurer Gemeinde an der Pandemie erkrankt und ist gestorben. Vielleicht auch an irgendwas total anderem. Es gibt sehr viele Dinge, die schlimm sind. Wir weinen vielleicht nicht für Lauch und Zwiebeln und Brot und Steaks. Wir weinen vielleicht wegen was anderem. Und ich möchte das auch gar nicht verharmlosen. Das sind bestimmt große Dinge, die uns hier geschehen. Aber auf der anderen Seite können wir sagen, nee, ich will mich aber entscheiden, ich will mich entscheiden, dankbar zu sein. Und ich will mich entscheiden, dem Wort Gottes zu vertrauen. Und wenn er sagt, wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit geben, trotzdem standzuhalten. Er wird euch etwas zeigen, wie ihr da durchkommen könnt und werdet unbeschadet da durchkommen. Dann können wir darauf vertrauen und sagen, ja, Herr Jesus, ich will mich an dir festhalten. Ich will um Weisheit bitten, richtig mit jeder Situation umzugehen und weise mich verhalten, gerade jetzt auch in dieser schwierigen Zeit. Aber vor allen Dingen will ich dankbar sein. Ich will dankbar sein und will auf dich schauen. Letzte Woche habe ich jemanden, eine Bekannte in der Stadt getroffen. Habe sie gefragt, wie es ihr geht. Wir beide hatten Masken an, wir waren in der Stadt. Ich kam gerade mit meinen Jungs vom Friseur und fragte so, ja, wie geht's dir denn? Und sie war so, oh, mir geht's so schlecht. Und ich meinte, ja, jetzt war ja Ostern, ne? Der Herr ist auferstanden. Und die Antwort war, ja. Und ja, die Antwort auf der Herr ist auferstanden ist nicht, ja, sondern die Antwort ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist etwas, was wir an Ostern feiern können, das ist, was wir heute feiern können, was wir jeden einzelnen Tag feiern können. Jesus hat den Tod besiegt. Und auch damit die Pandemie und alles. Und wir können dankbar sein und wir können nach vorne schauen. Gerade als Christen können wir sagen, ich will dankbar sein meinem Herrn, egal wie die Umstände gerade sind. Vor kurzem hatte mir einer meiner Gemeinde, ein älterer Herr, hatte mir ein Buch gegeben von Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, ihr kennt sie vielleicht, eine Frau, die im KZ war. Und da gibt es eine Story, da sagt ihre Schwester zu ihr, wir können in jeder Sache, sollen wir dankbar sein. Und sie war im KZ in so einer Baracke und in der Baracke gab es ohne Ende Flöhe. Und ihre Schwester sagte ihr, ja, wir können sogar für die Flöhe dankbar sein. Und Corrie ten Boom war so, boah, ich kann ja für viel dankbar sein, ne? aber für die Flöhe wirklich nicht. Nicht für die Flöhe. Sie konnten dort in ihrer Baracke immer Gottesdienste abhalten und konnten die Bibel lesen. Und sie meinte, sie haben viele, viele Menschen dort auch zu Jesus geführt. Und sie kam als eine Überlebende da raus und traf später einen Aufseher dort im KZ. Sie vergab ihm und sie sprach mit ihm und dieser Mann sagte ihr, ja sag mal, und nee genau, sie fragte ihn, warum seid ihr eigentlich nie zu uns in die Baracke gekommen? Wir haben da Gottesdienste gefeiert, wir waren immer total ungestört. Und dieser Mann sagte ihr, hey, weißt du, bei euch in der Baracke, da waren so viele Flöhe, da wollte kein Aufseher rein. Deshalb wart ihr so ungestört, deshalb konntet ihr die Bibel lesen, deshalb konntet ihr ja machen, was ihr da drin wolltet, weil zu euch da rein, da wollte keiner. In der Situation, schreibt Corrie ten Boom, war das extrem krass. Im KZ zu sein und dann auch diese Flöhe, keinen Ort zu haben, wo man schlafen konnte, ständig gebissen zu werden, es war super, super ätzend. Auf der anderen Seite waren diese Flöhe aber eine Bewahrung Gottes, dass sie dort eben, ja, die Bibel ungestört lesen konnten, dass sie beten konnten, dass sie Leute von Jesus erzählen konnten, dass sie Hoffnung schöpfen konnten. Und die Flöhe waren ein Segen im Endeffekt. Ich kann euch nicht versprechen, dass jede Herausforderung am Ende des Tages ihr erkennen werdet, oh, das war voll der Segen. Ne, das mache ich bestimmt nicht. Aber die Geschichte zeigt mir etwas, hey, dass ich und mein Blick sehr begrenzt sind und dass ich nicht alles erkennen kann und nicht alles sehen kann und nicht alles abschätzen kann. Aber ich will Jesus vertrauen. Er hat gesagt, er ist bei mir und er wird mich nicht über die Maßen beanspruchen. Er wird mich da durchleiten. Und lasst uns voller Dankbarkeit so nach vorne schauen und Jesus da vertrauen und sagen, ja, Herr Jesus, ich will dir vertrauen. Egal, was mir für Herausforderungen da kommen, ich will mich entscheiden, dankbar zu sein. Und das können wir durch den Geist Gottes. Ja, so lasst uns auf Jesus schauen. Amen.